something I've always been tempted to say.
Ich wollte immer etwas gerne sagen, hab's aber noch nie gesagt. Heute werde ich es aber aussprechen. Meine Mutter hat Folgendes gesagt. Männer sind sehr begabt mit dem Singen. Sie sind begabter als Frauen mit dem Singen. Meine Mutter hat es gesagt. Wenn man einen Männerchor vor sich hat, ist es wunderbar. Aber ein Frauenchor allein, der klingt nichts, verglichen mit einem Männerchor. Das hat meine Mutter gesagt, wie gesagt. Nicht unbedingt ernst zu nehmen. Heute spricht Mr. Michael Swain. Wir werden viel noch hören in diesen Tagen über Glauben, wie man handeln kann im Glauben. Wenn es zur Regierungsgesetze im Gegensatz stehen zu Glauben, zum christlichen Glauben. Die meisten zitieren Petrus und Johannes, die sagen, wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Es gibt noch mehr zu sagen. Wenn es solche Gesetze gibt, die den Christen das Leben schwer machen. Das erinnert mich an Paulus. Als sie Paulus auspeitschen wollten, hat Paulus gesagt, es ist überhaupt erlaubt für euch, einen römischen Bürger auszupeitschen? Das zeigt mir, Paulus kannte die Gesetze seiner Zeit. Als sie ihn dann gehen lassen wollte, hat er gesagt, nein, ihr müsst mich jetzt offiziell aus der Stadt heraus begleiten. Denn wie sie gehört hatten, dass Paulus ein römischer Bürger war, da haben sie es plötzlich mit der Angst bekommen. Es gab eine Zeit, als die liberalen Gesetzgebungen über das christliche Abendland kamen. Die Gemeinde, ich rede vom liberalen Westen. Und die Kirche war ziemlich hilflos. Das war zu der Zeit, als Doctors for Life angefangen hat. Und er versucht hat, aufzuklären und zu kämpfen gegen liberale Gesetzgebung. Damals hat einer unserer Ärzte Kontakt aufgenommen mit einem Rechtsverbund. Sie haben sie genannt, die Löwen für den christlichen Glauben. Es war ein christlicher Verband. Es waren christliche Rechtsanwälte. Sie haben Beispiele gebracht, wie viele Fortschritte liberale Gesetzgebung gemacht hat, bis schließlich christliche Rechtsanwälte sich dagegen gewandt haben. Es war phänomenal, wie sie Menschen erwähnt haben, ein Fall nach dem anderen, dass seit christliche Rechtsanwälte mitgemacht haben, wie die Kirche wieder angefangen hat, Gerichtsfälle zu gewinnen. Die liberalen Medien sagen heute, dass die konservativen Kreise momentan die Oberhand haben. Das sagt die New York Times. Herr Swain hat Jura studiert. Sein Lebenslauf, ganz kurz. Nach seiner Rede können wir ihm auch noch ein paar Fragen stellen. Wenn ihr Fragen habt während seiner Rede, könnt ihr einen Notiz schreiben und wir werden das hier einsammeln. Und werden vielleicht, je nachdem wie viele Fragen kommen, werden wir versuchen, die zu beantworten. Michael ist in England groß geworden, hat da Jura studiert, bevor er 1983 nach Südafrika ausgewandert ist. Er war auch ein Präsident von einem christlichen Verein mit dem Namen Alle Völker. Er war über 30 Jahre schon im christlichen Dienst in Südafrika, Europa und in den Vereinigten Staaten. War auch ein erfolgreicher Geschäftsmann, unter anderem mit Softwareentwicklung, Eventmanagement und auch Marketing. Michael ist geschäftsführender Direktor von Freedom of Religion Südafrika. Er und seine Frau Lynn leben in Kapstadt. Bevor er spricht, werden wir ein Video spielen, um seinen Verein vorzustellen. Der heißt Freedom of Religion Südafrika, Religionsfreiheit in Südafrika, abgekürzt 4SA.
Freedom of Religion South Africa, known as 4SA, was founded in 2014. After the South African Human Rights Commission wrote to a local Cape Town church and demanded that they cease to teach certain scriptures and to send their pastors for so-called sensitization training. From that time to this, Freedom of Religion South Africa has been involved wherever religious freedom has been under threat, by engaging in court battles, as well as lobbying and making multiple submissions to influence government policy, regulation, and legislation. In many countries around the world today, people and organizations of faith suffer harassment and intimidation, either by government, social groups, or even other individuals, because of their sincerely held beliefs. In South Africa, Section 15 of the Constitution guarantees your right to believe whatever you want and to share and to live out your beliefs openly, whether on social media, at school, on campus, or at work. And most importantly, it entitles you to pass on your values to your own children. The Constitution also protects the right of religious organizations like churches, mosques, synagogues, temples, and faith-based schools to determine their own doctrine and ethos according to their interpretation of their holy texts and to regulate their internal affairs free from external interference. However, there's a growing global trend to erode and undermine the right of religious freedom and to silence and even sanction people of faith, and it has reached South Africa too. This is not just a simple legal skirmish. It is literally the battle for the soul of our nation. 4SA's mission and mandate is to stand in the gap for faith communities in this nation, helping to ensure that we can all continue to live in a nation where we remain free to celebrate, to speak about, and to live out our faith, beliefs, and opinions, both in private and in public. As a non-profit organization, we are 100% reliant on voluntary donations to enable us to continue this vital work. Your continued help and support makes sure that the voice and views of the people of faith are heard. And we therefore ask you to partner with 4SA today, because it is only when we join together that we can be effective in the many battles we face in the fight for faith and freedom.
Ist der Kampf für die Freiheit, die Religionsfreiheit in Südafrika, nicht nur die christliche Religion überhaupt, sie treten ein für Religionsfreiheit in Südafrika. Denn es gab schon Gesetzesvorschläge, die das alles beschränken wollten. Zum Beispiel, dass Pastoren ihre Predigten erst vorher abgeben müssen, bevor sie sie halten können. Ja. Guten Tag. Wunderbar, hier zu sein. Eine große Ehre, ein Vorrecht. 1990 kam ich das erste Mal nach KwaZulu-Natal. Ich habe Pfarrer Stegen da getroffen. Was ich jetzt hier sehe, das, was ein Mann mit einer Vision erreichen kann, und ein wunderbares Team hat, das ihn unterstützt. Vor allem die Macht unseres Gottes, der tun kann mehr, als wir es je nur erträumen würden. Ich möchte vor allem für die Gastwirtschaft, Gastfreundschaft danken. Es war wirklich eine große Ehre, heute Nachmittag zu euch sprechen zu können. Ich habe ein bisschen über meinen Verein gehört, den ich vorgestellt habe, Freedom of Religion, Freiheit der Religion. Wir wollen das verfassungsmäßigste Recht der Religionsfreiheit verteidigen. Wir schauen uns alle Gesetzesentwürfe an. Wir arbeiten zusammen mit Regierungsausschüssen, Glaubensgruppen und so weiter. Wir schauen uns an, was in den Gerichten stattfindet. Wenn wir sehen, dass religiöse Freiheit angegriffen wird, dann werdet ihr sehen, wie unser Verein versucht, für die religiöse Freiheit in Südafrika einzutreten. Ich bin ein Pfarrer, ein Christ. In der Reich Gottes Arbeit. Ich glaube, dass Gott mich berufen hat zu dieser Arbeit jetzt in dieser Zeit. Denn so viel, was geschieht in unserem Leben, das ist Resultat von den Gesetzen, die uns unser Leben regulieren. Wenn wir nicht vorm Gericht die Schlachten schlagen, wenn wir unser Recht auf religiöse Freiheit nicht verteidigen, kann es ganz schnell für uns schwierig zu werden, unseren Glauben auszuleben oder unseren Kindern weiterzugeben. Religionsfreiheit ist jedem Menschen hier garantiert, in Paragraph 16 unserer Verfassung, dieses Recht hat einen großen Preis bezahlt. In Europa gab es 200 Jahre Krieg, als die Katholiken und die Protestanten einander bekämpft haben. Das zeigt uns die Gefahr, wenn die Macht des Staates versucht, seine Macht zu gebrauchen, um irgendein Glauben oder Ideologie zu unterstützen. Das hat schlimme Konsequenzen. In Südafrika gibt es eine kleine Stadt mit Namen Franschhoek. Das bedeutet übersetzt französische Ecke. Kennt jemand hier Franschhoek? Die Hugenotten haben Franschhoek gegründet. Sie waren 2 Millionen Protestanten, die in Frankreich gelebt hatten. Aber da gab es eine Verfolgung gegen sie. Und als die Verfolgung aufgehört, waren nur etwa 10.000 noch übrig, Protestanten in Frankreich. Sie sind nach Südafrika geflohen, wo sie hier leben konnten und ihre Religion frei ausleben durften. Religiöse Freiheit musste einen großen Preis bezahlen. Es ist kritisch, dass wir es verteidigen und beschützen. Denn wenn wir es verlieren, wird es sehr schwer werden, es wieder zurückzubekommen. Manche Leute denken, bin ich nicht frei, meinen Glauben auszuleben? Ich denke, viele haben das gedacht, bis der Lockdown kam. Kirchen wurden geschlossen. Religiöse, geistliche, sie haben nicht gesagt, dass es eine wichtige Arbeit ist. Ja, man konnte ins Casino gehen und Glücksspiel machen. Das war alles in Ordnung. Aber wenn gleichzeitig man gebetet hat, weil man vielleicht zu viel Geld verloren hat, hättest du vielleicht verhaftet werden können, für 6 Monate ins Gefängnis gehen müssen. Den Glücksspiel war in Ordnung, aber religiöse Versammlungen waren verboten. Dann hat unser Verein den entsprechenden Minister vors Gericht gezogen. Wir haben gesagt, man kann nicht gegen die Gläubigen diskriminieren. Ich bin froh, dass die Kirchen wieder geöffnet würden, obwohl nur bestimmte Anzahl zusammenkommen konnte. Applaus Oft müssen wir leiden, weil wir nichts tun. Vor 5-6 Jahren gab es einen Bericht von dieser religiösen Kommission CRL. Das ist eine Institution vom Staat. Diese Kommission, sie haben gesagt, dass viele Missbräuche geschehen in der christlichen Welt. Sie haben Bilder gezeigt von Menschen, die Gras und Schlangen gegessen haben und den Propheten dumm. Sie haben gesagt, seht, was da geschieht, unter den Christen besonders. Wir müssen Religion etwas regulieren, haben sie gesagt. Wir müssen Christenleiter ernennen, Moslems, Juden, die Komitees gründen. Wenn du ein Pfarrer sein möchtest, musst du geprüft werden von dieser Kommission. Wir werden entscheiden, ob deine Doktrin, deine Lehre, was du sagst, was du tust, ob das akzeptabel ist. Aber nun kommt das Problem, der Haken. Wer macht den Entschluss? Als Jesus auf dieser Erde war mit seinen 12 Jüngern, haben sie sich nicht der religiösen Autorität unterworfen, der zu ihrer Zeit. Wären sie damals geprüft worden wären, was sie denn da lehren, hätte man herausgefunden, dass das nicht akzeptabel ist. Denn die Pharisäer, es hat jetzt, haben alles gesagt, dass das nicht akzeptabel ist. Hätte man sie mundtot gemacht. Wir können nicht erlauben, dass die Regierung beschließt, was wir glauben oder nicht glauben können. Das ist keine Religionsfreiheit, das befreit uns sozusagen von jedem Recht der Religion. Ja, es stimmt, dass wir uns informieren müssen, dass wir ausgebildet werden sollten, damit wir besser werden als Pastoren, Pfarrer. Aber ich glaube, jeder Pastor kann uns sagen, dass sie sind als erstes Pastoren, weil Gott berufen hat, nicht weil sie irgendeinen Universitätsabschluss haben oder irgendeine Urkunde. Es hat uns 5 Jahre genommen, um das aufzuhalten, diese. Wir waren 5, Tage im Parlament, drei verschiedenen Angelegenheiten. Und wir haben viel uns unterstützt aus den Glaubenskreisen, die der Regierung gesagt haben, ihr habt kein Recht, uns zu kontrollieren zu wollen, was wir zu glauben haben und was nicht. Oder was wir predigen dürfen oder nicht. Hätten sie das bekommen, was sie eigentlich wollten? Brauchen wir ein Papier, eine Lizenz, dass man überhaupt predigen darf. Wenn du sie nicht hast, wenn du dieses Papier nicht hast, dann musst du dich hinsetzen und stille bleiben. Aber Gott sei Dank haben wir es geschafft. Heute brauchst du keine Lizenz, um zu predigen. Ich bete, dass ihr auch niemals eine Lizenz dazu brauchen werdet. Es gab eine atheistische Organisation mit Namen O Gott. Sie haben bestimmte Stühlen vors Gericht gezogen. Haben gesagt, dass sie 71 christliche Sachen von Schulen gebannt sehen. Dass südafrikanische Schulen wie in Amerika werden, wo du überhaupt nichts mehr vom Glauben sagen darfst. Wir sind damit fürs Gericht gezogen. Wir haben gesagt, nein, die südafrikanische Verfassung sagt, dass wir ein gottesfürchtiges Land sind. Die Verfassung erlaubt religiöse Bräuche, dass sie praktiziert werden können in öffentlichen Orten, auch in öffentlichen Schulen. Die Atheisten wollten Schulen ohne irgendeine Religion mehr. Sie wollten nicht Freiheit für Religion, sondern Freiheit von der Religion. Und wir haben auch diesen Fall gewonnen. Man kann auch Religion praktizieren in Schulen. Wir preisen Gott dafür. Pastoren können noch morgens bei der Schulandacht sprechen. Man kann Weihnachtslieder singen, man kann auch vor Sportveranstaltungen beten. Nun kommt was Wichtiges. Der Schulbeirat, der beschließt. Jede Schule kann für sich selbst beschließen, und zwar macht das das Elternbeirat. Der Schulvorstand. Ich glaube, dass der Schulvorstand die wichtigsten Türhüter sind gerade in dieser Generation. Sie haben Macht, zu beschleunigen, was in die Schule reinkommen kann oder was sie raushalten vor der Schule. Ich möchte mal fragen, wer hier von euch ist auf dem Schulbeirat? Ich möchte euch ermutigen, wenn du nicht auf dem Schulbeirat bist, wenn die Wahlen wieder kommen für den Schulbeirat nächstes Jahr, Schulvorstand, sorgt dafür, dass ihr da mit dabei seid. Es geht um eure Kinder, um eure Enkelkinder. Wir dürfen nicht einschlafen jetzt. Die Bibel hat die Söhne von Issachar besonders gelobt, weil sie die Zeichen der Zeit erkannt hatten. Und diese Zeit, in der wir leben, ist sehr gefährlich für Glauben, für uns Gläubige. Wir müssen aufpassen. Wenn ich mir mein eigenes Land anschaue, England, wo ich herkomme, als ich Jura studiert habe, in der Universität habe ich gefragt, was gibt es, was religiöse Freiheit verteidigt und beschützt? Sie haben zu mir gesagt, England ist ein christliches Land. Wir haben die Magna Carta. Große Gottesmänner Spurgeon, Wilberforth, John Wesley. Sie waren alle Engländer. David Livingstone, der große Missionar, war auch Engländer. England wird immer ein christliches Land bleiben. Nein, das war mal. Dieses Foto hier ist in der Stadt gemacht worden, wo ich Jura studiert habe, wo man mir gesagt hat, dass es immer religiöse Freiheit in England geben wird. Der Mann, der verhaftet wird, ist ein Pastor. Wurde verhaftet, weil er den Frieden gestört hat. Sein Verbrechen ist, dass er gesagt hat, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und keiner kommt zum Vater außer durch ihn. Das hat manche Leute sehr zornig gemacht. Sie haben die Polizei gerufen, wurde verhaftet. In seiner Verhandlung hat der Staatsanwalt Folgendes gesagt. Im 21. Im 21. Jahrhundert in England, wenn man die Bibel zitiert, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, wird als Hassrede eingestuft. Das kann nicht sein. Stellt es euch vor. Was dürfen wir denn sagen dürfen, das ist auch, wird bedroht. Wir haben ein Gesetz hier im Lande. Es heißt Bepuda. Man nennt es auch das Gleichheitsgesetz. Da soll Gleichheit gewährt werden. Und dass man nicht unfair diskriminiert werden kann. Und darin ist etwas, was Hassrede verhindern soll. Wenn wir Hassrede hören, sagen wir, ja, das wollen wir ja auch nicht haben. Aber ihr müsst euch fragen, was ist die Definition von Hassrede? Unsere Verfassung sagt, dass wir frei sind, zu sagen, was wir wollen, solange es nicht Hassrede ist. Hassrede bedeutet, ist, dass du Hass schürst. Dass man Leute provoziert, dass sie anfangen, Leuten weh zu tun. Das ist Hassrede. Tötet den Farmer, tötet den Buren. Das ist Hassrede. Wen sollen wir hassen? Die Farmer? Was sollen sie machen? Tötet sie. Das ist Hassrede. Ein einfaches Beispiel. Aber was, wenn man die Definition ein bisschen breiter macht, es weitet, ausweitet? Was man Hassrede, das findet, definiert, was jemand anders weil jemand anders seine Gefühle verletzt. Wenn man dafür schon ins Gefängnis geschickt wird, weil man etwas sagt, was dem anderen seine Gefühle verletzt. Wie viel Redefreiheit hat man dann überhaupt noch?
Was meinst du? Ich hab's.
Dann hören wir oft, dann sagen wir, das sage ich lieber nicht. Rede sprecht das lieber nicht aus, weil sonst werde ich Probleme kriegen. Es kann schnell geschehen. Ist zu diesem jungen Mann in der Mitte da geschehen. Er heißt Simeon Chetty. Er lebt in einem Stadtteil von Durban, Chatsworth. Er ist ein junger Evangelist. Eines Tages hat er sein Zeugnis gegeben, wie Gott seinen Bruder von den Toten wieder auferweckt hat. Da waren Leute da, die nicht wollten, hören wollten, was er gesagt hat. Und sie haben ihn vor das Gericht gezogen für Hassrede unter dem Gleichheitsgesetz. Sie haben versucht, ihn auch einen kriminell zu belangen, dass er ein Verbrecher sei. Sie wollten, dass er eine Strafe von 300.000 Rand bezahlen soll. Und unser Verein hat ihn verteidigt. Wir kamen als ein Freund des Gerichtes. Wir haben dem Gericht gesagt, dass es ein wichtiger Beschluss im Verfassungsgerichtshof beschlossen werden muss. Der Verfassungshof ist das höchste Gericht in Südafrika, so wie in Deutschland das Bundesverfassungsgericht. Da war ein Fall von Hassrede, man nannte ihn den Olani-Fall. John Olani war ein Journalist, der einen Artikel geschrieben hatte. Er hat schreckliche Sachen gesagt über Leute, die homosexuell sind. Sie haben gesagt, er hat so schlimm gesprochen, dass das schon Hassrede nun war. Aber sie haben die Definition von Hassrede neu definiert, weil es ja viel zu weitläufig war. Die Definition, die im Gleichstellungsgesetz gestanden hat für 21 Jahre, haben gesagt, diese Definition von Hassrede ist verfassungswidrig. Sie haben es verändert. Sie haben dem Parlament 2 Jahre gegeben, um das Gesetz abzuändern. Gott sei Dank, dass die Definition bedeutet, wenn du etwas sagst, was jemand die Gefühle verletzt, kann man nicht so einen Fall machen, dass man 300.000 Rand dafür bezahlen muss. Wir preisen Gott dafür. Wir haben gedacht, das wäre eine gute Nachricht. Dann gab es bis ein anderer Gesetzentwurf kam, der Gesetzentwurf gegen Hassrede. Das Problem davon ist die Definition von Hassrede. Es soll Hassreden kriminalisieren. Also eine Strafe machen. Es kann bis zu 8 Jahre Gefängnisstrafe bringen. 8 Jahre wegen etwas, was du gesagt hast. Das Verbrechen ist etwas, was Schaden anstachelt. Und dass es Hass gegen bestimmte Gruppen von Menschen fördert oder verbreitet. Problem ist, was ist die Definition von, wie Leuten geschadet werden, wie Schaden bekommen? Ist da auch emotionaler Schaden damit gemeint? Verletzte Gefühle. Was sind emotionale Schäden? Wenn ich etwas sage, dass ich emotional beleidigt, kann sein, dass ich 8 Jahre ins Gefängnis muss. Wer beschließt, was letzte Gefühle sind? Ein anderes Problem. Die Leute, die da beschützt werden sollen, die Menschen, diese Gruppe von Menschen, die beschützt werden sollen, das sind offensichtlich wie Rasse, Alter, Geschlecht. Es sind aber auch Leute wie sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität. Als man vor 6 Jahren dieses Gesetzentwurf gebracht hat, gab es keinen Schutz für die religiösen Gruppen. Man konnte Sachen reden über bestimmte Gruppen, Sachen aus der Schrift zitieren. Man konnte über Ehe reden, über Prostitution. Wenn jemand da so verletzt sich gefühlt hat, konnte man dafür ins Gefängnis geschickt werden. Ich bin froh zu sagen, dass es nun etwas im Hassrede Gesetzentwurf ist, was religiöse Freiheiten, religiöse Rechten beschützt. Letzte Woche haben wir einen Minister getroffen, vom Justizminister. Das Justizministerium ist verantwortlich für dieses Gesetz. Das Problem mit den Ausnahmen, die Sie da machen, ist folgendes. Du brauchst keine Angst haben vor dem Gesetz, wenn du etwas mit guter Absicht sagst, um das Evangelium zu verkündigen. Dass das, was du sagst, Hassrede ist, entsprechend diesem Hassredegesetz. Wir glauben nicht, dass das ein richtiger Schutz ist. Ich denke nicht so. Das Gesetz steht, ist jetzt im Parlament. In erster Lesung. Und dann geht es dann ins, sozusagen, wie in Deutschland, Bundestag, Bundesrat, entsprechend hier auch, in die Länderkammer geht es dann auch. Das Gute ist, jedes Mal, wenn ein Gesetz vor das Parlament kommt, wir als Volk können unsere Meinung kundgeben dazu. Das Problem ist, dass die Leute nichts sagen. Sie bleiben einfach stille. Aber lasst mich euch sagen, reden. Wenn genug Leute reden, wird unsere Stimme immer lauter und lauter. Es gibt eines, was die Politiker immer hören werden. Wer schreit am lautesten? Denn es geht um die Zahlen. Wenn du ein Gesetz verabschiedest, was viele Leute nicht wollen, dann kann es sein, dass du bei den nächsten Wahlen auf der Verliererseite bist. Darum ist es so wichtig, dass wir unsere Stimme hören lassen. Denn wenn wir einfach rumsitzen und nichts tun, dann soll man nicht überrascht sein, wenn unsere Freiheit, unser Leben uns weggenommen wird. Man hat mir gesagt, auch ein paar praktische Tipps zu bringen, wie wir reden sollten als die Kirche, als die Gläubigen. Vielleicht gemerkt, heißen Themen der Gesellschaft ist das LGBT-Thema. Sagt man in Deutsch auch so. Die sexuelle Orientierung. Ich möchte etwas ganz Klares darüber sagen. LGBT-Leute sind die Leute, die am meisten verletzten Menschen, die es gibt. Ich glaube, es für die Kirchen sollten, die Kirchentüren sollten weit offen sein für jeden, der ein Sünder ist. Wir sollten nicht schreckliche Sachen über Leute sagen. Keinen. Das hätte Jesus nicht so gemacht. Wir müssen trotzdem die Wahrheit in Liebe verkünden. Kommst du vielleicht in einen Gottesdienst als Sünder? Du findest Christus als deinen Herrn und Heiland? Aber das bedeutet nicht, dass die Gemeinde jetzt das aufnehmen soll, was du gerne haben möchtest. Wir müssen also aufpassen, was wir sagen. Redet nicht provozierend, dass ihr ganz bewusst kontrovers was sagt. Wir müssen verständlich sein, dass wir Menschen erreichen können. Pass auf, Stereo. Sagt man in Deutsch dazu, in Schubladen zu schieben. Ein Pfarrer hat mal Probleme bekommen. Der gesagt hat, Gott hat nicht Adam und Stefan gemacht, sondern Adam und Eva. Müssen mit unseren Worten weise sein. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir aufhören sollen, das reine Evangelium zu verkünden. Gott hat sein Wort gesagt, es wird sich nie verändern. Haltet euch an die Schrift. Man sollte ein Glaubensbekenntnis haben als eine Gemeinde. Dass man ganz klar zeigen kann, dass du deine Freiheit der Religion jetzt einfach praktizierst. Es ist Liebe, gut, die Wahrheit zu sagen, aber nur, wenn man die Wahrheit in Liebe sagt. Eine Kirche sollte der sicherste Ort sein. Wir sollen für die Würde der Menschen stehen. Wir sollten nicht feindlich Menschen gegenüberstehen mit einer anderen sexuellen Orientierung. Wir sollten auf sie zugehen. Und denk daran, was du sagst. Das kann auch Auswirkungen nicht nur auf dich haben, sondern auch auf die Gemeinde, zu der du gehörst. Gut, dass du mal aufschreibst, was du in Öffentlichkeit sagst. Wenn etwas sagst, was dir vielleicht Probleme geben kann, dann ruft uns an. Wir werden dann dich verteidigen. Wie geht's weiter? Es ist der Kampf um die nächste Generation. Die jungen Leute in unseren Schulen, der Kampf geht um sie. Ich habe vielleicht etwas gehört von verbindlicher Sexualkunde gehört. Säkulare Sexualkunde. Es ist im Lehrplan im Biologieunterricht. Man hat versucht, da etwas so Liberales zu lehren in der Sexualkunde. Ganz im Widerspruch zu konservativen Werten. Von der UNO kam dieser Plan. Ein Lehrplan ist entwickelt worden. Einer, der dieses entwickelt hat, kommt von der Planned Parenthood. Das sind Leute, die für Abtreibung sind. Das ist ein Multimillionen-Abtreibungsgeschäft sozusagen. Abtreibungsfirma, könnte man sagen. Sie machen Milliarden. Und die Regierung verdient auch Milliarden durch sie, durch Abtreibung, und sie verkaufen Babyteile. Warum willst du ihnen vertrauen, dass sie deinen Kindern Sexualkunde geben? Aber als dieser Lehrplan eingefeuert worden ist, Regierungen wollten es anbeten, hat man ihnen 450 Millionen Rand gegeben, um dies praktisch so voranzutreiben. Denn der Teufel hat viel Geld, um seinen Plan damit durchzubringen. Ich bin froh zu sagen, dass wir sind aufgestanden, auch andere haben gesagt, nein. Die Regierung kann nicht seine Macht missbrauchen, um eine Ideologie in öffentliche Schulen reinzudrücken. Wir reden hier über eine Ideologie, nicht über Fakten und Wahrheiten. Ihr müsst wissen, letztes Jahr im Oktober ist unsere Regierung zurück auf die UNO zugegangen. Mit anderen südafrikanischen Ländern zusammen, mit 10 anderen. Sie haben den Vereinten Nationen die Befugnis gegeben, unseren Schullehrplan zu überarbeiten in Bezug der Sexualkunde. Wir müssen bereit sein, da aufzustehen und das zu verhindern. Wenn eure Kinder weltliche Sexualprinzipien gelehrt werden können in der Schule, dann werden wir sie verlieren, diese Generation. Es kommt wie eine große Flutwelle auf uns zu. Sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität, das heißt SOGI. Das ist auch ein Gesetzesentwurf. Ich habe gestern eine E-Mail bekommen. Was ich euch sagen werde, ist was ganz Neues. Es gibt etwas, was man in der Frühphase der Kindheit den Kindern lehren kann. Etwas für Lehrer wie man sexuelle Orientierung in Kleinkindalter schon weitergeben kann. Das soll jeder Kindergartenlehrer, Grundschullehrer soll damit vorbereitet werden, was er zu lehren hat. Es wurde bezahlt mit einem Kredit von 40 Millionen Rand von einer belgischen Organisation. Haben es entwickelt mit der Universität von Stellenbosch und mit dem Kultusministerium. Es ist schon fertig gemacht, es wird schon vorgestellt bei den Schulen. Sie hoffen, dass Ende 2024 in allen Provinzen das gelehrt wird. Der hier lebt, wisst ihr? Dass 4000 Grundschullehrer in KwaZulu-Natal wurden geschult damit. Seid euch dessen bewusst. Habt ihr bemerkt, dass es geschieht hier vor eurer Haustür? Ich sehe nur eine Hand. So wichtig, dass wir uns informieren, dass wir uns diese Sachen bewusst sind. Wir haben das Kultusministerium gefragt, ob die Eltern überhaupt gefragt worden sind. Nein, wir brauchen den Eltern das nicht zu fragen, denn wir schulen ja die Lehrer. Wen werden die Lehrer denn dann unterrichten? Sie werden eure kleinen Kinder dann unterrichten. Ich sage, wir brauchen, die Öffentlichkeit braucht das gar nicht mitzubekommen. Für sowas brauchen wir das gar nicht. Jedes Kind zwischen 3 und 7 Jahre in diesem Lande wird das unterrichtet werden. Sollten wir nicht etwas darüber zu sagen haben? Ich habe etwas zitiert, was da drin steht. Dieser ist für Lehrer, die mit der Frühentwicklung des Kindes zu tun haben. Dass man so Geschlechtsgleichheit und unterstützt wird und diskriminiert verhindert wird. Wir sollten niemanden diskriminieren, weil einer ein bestimmtes Geschlecht ist. Wir sollen auch nicht gegen Frauen. Aber nun kommt das Problem. Wie definiert diese Broschüre Geschlecht? Sie lernen jetzt, schulen jetzt Lehrer. Die meisten sind groß geworden, dass es nur zwei Geschlechter gibt, Mann und Frau. Das sind wir gelehrt worden. Das ist, man kann nur Mann oder Frau sein. Das ist eine biologische Wahrheit, dass man bei allen Säugetieren auch so findet. Jetzt kommt eine neue Offenbarung. Aber Geschlecht und Gender, alle Art von Mischung ist da möglich. Ihr könnt jungen Kindern helfen zu verstehen, frei zu werden, dass sie von dem engstirnigen Sexualverständnis, dass es nur Mann und Frau gibt, dass sie wirklich sich frei entwickeln können für ihr eigenes Leben. Sie möchten? Es gibt keine Toiletten mehr für Jungs und Mädchen. Wenn du als du bist ein Junge, aber du möchtest bei den Mädchen aufs Klo gehen, ist nichts verkehrt, weil du bist ja vielleicht, wer sagt, dass du nicht vielleicht doch ein Mädchen bist? Sie sollen Bilder und Geschichten brauchen, um das alles zu erklären. Sie sollen Bilder auch gebrauchen und Geschichten, um die verschiedenen Geschlechtsdiversitäten zu erklären, dass die Kinder es auch verstehen. Und auch Rollenspiele. Als wir groß geworden sind, wurden wir uns gelehrt, so bin ich groß geworden, man sagt er zum Mann und sie zur Frau. Das Wort in Englisch und they ist in der Mehrzahl. Es geht nur für eine Gruppe von Leuten. Jetzt sagen sie Lehrern, lehrt die Kinder, dass diese Regeln sich jetzt geändert haben. Man soll sie sagen, they. Nur weil man jemanden sieht, kann man noch lange nicht sagen, ob diese Person männlich oder weiblich ist. Das wird alles im Gesetz verankert werden irgendwann mal. Wir werden das vors Gericht bringen, denn es ist eine Ideologie. Wir sagen nicht, es ist richtig oder es ist verkehrt. Wir sagen der Regierung, man kann den Kindern eine Ideologie aufdrücken, wenn nicht die Eltern Ja dazu sagen. Wir möchten auch nicht, dass die Kinder das lernen, oder? Hebt mal die Hand. Wer ist dagegen? Seid bereit, auch mit dieser Hand was zu schreiben, wenn es so weit kommt. Wir werden dafür sorgen, wollen dafür sorgen, dass es öffentlich diskutiert wird, diese Sache. Dass die Regierung sagt, es ist ungesetzlich, dass man dies einfach in die öffentlichen Schulen reindrückt. Das ist verfassungswidrig. Man kann nicht einfach den Schulvorstand übergehen diesbezüglich. Versteht ihr, wie wichtig es ist, dass ihr auf dem Schulvorstand seid? Denn als Schulvorstand könnt ihr das stoppen, dass es nicht in die Schule kommt. Was ich sagen möchte, ist Folgendes. Wir haben Gesetze in diesem Land. Wir müssen Leute, die den Gesetzen folgen. Wir müssen das Gesetz respektieren. Christen sollten Bürger sein, die diesen Gesetzen folgen. Wir haben aber auch Rechte. Wenn unsere Rechte beschränkt werden sollen, dann ist Zeit, dass wir aufstehen. Dass wir unsere Stimme hört, wer wird. Wenn ihr eins seid mit mir, möchte ich, dass ihr aufsteht. Dass ihr aufsteht. Zeit, dass wir aufstehen, diese Generation, für die nächste Generation. Denn genug von uns aufstehen und Nein dazu sagen, können wir dieses aufhalten. Wir können unsere religiöse Freiheit halten. Wir können weiter die Wahrheit, das Evangelium weitergeben. Es unseren Kindern weitergeben. Es ist unsere Uhr. Unsere Zeit. Für unsere Kinder. Wollen wir stehen? Amen. Vielen Dank. Wenn es Fragen gibt, ich denke, die Gesetze, ja, die Öffentlichkeit soll mitmachen, aber es soll aber auch wissenschaftlich unterlegt sein, gerade wenn es um solche Sachen geht. Eigentlich wollten wir, man könnte viel sagen, wir wollten eigentlich einen Mann bringen, der spricht von wissenschaftlicher Seite, dass wissenschaftlich nicht belegbar ist, was diese ganzen Gender-Leute uns erzählen wollen. Ich möchte über den heißesten Punkt reden. Wenn ich predige und Leute zur Bekehrung rufe, rufe ich Leute, die stehlen, sage, sie sollen sich vom Stehlen bekehren. Ich rufe die Ehebrecher zur Bekehrung, dass sie zu Jesus kommen und Vergebung empfangen. Wenn ich aber über diese LGBT rede, über dieses Gender-Krams und so rede, was wir in Römer 1, Vers 21, 29 lesen, Römer 1, Vers 24. Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben in die Unreinheit, sodass ihre Leiber durch sie selbst geschändet werden. Sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben, stand dem Schöpfer, der gelobt ist, in Ewigkeit. Darum hat sie Gott dahin gegeben in schändliche Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie sie es ja mussten, an sich selbst empfangen. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahin gegeben in verkehrtem Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Und dass ich auf dieser Grundlage Leute von LGBT zur Bekehrung rufen, und dass sie verloren sind, werde ich dann was schuldig werden, wenn ich sowas tue? Das ist eine sehr gute Frage. Eine Gemeinde in Kapstadt, eine Kirche in Kapstadt, sie haben eine etliche Botschaft verkündigt. Ein anderes Schiff sagt, was ihr aber früher wart. Es gibt eine Liste von Sünden. Eine von denen ist Homosexualität. Und sie wurden angezeigt beim südafrikanischen Rechtsausschuss und Geschlechtsgleichheitsausschuss. Und es wurde ein sie wurden angeklagt. Die gute Nachricht: Wenn du Schrift predigst, bist du beschützt. Denn es ist eine die heilige Schrift. Probleme kommen, wenn Leute sich von der Schrift lösen. Wenn sie zu sagen, schreckliche Sachen über Leute sagen, die eine andere sexuelle Orientierung haben. Wenn wir das Evangelium zur Bekehrung predigen, ja, wir reden die Sünden an und wir beten, dass der Heilige Geist sie anrührt. Dass ihre Augen geöffnet werden. Dass sie merken, dass es einen besseren Weg mit Jesus gibt. Das ist alles beschützt. Was ich am Anfang gesagt habe, will ich wiederholen. Wir müssen die Wahrheit mit Liebe sagen. Wir müssen Gott vertrauen mit dem Ergebnis. Wir brauchen keine Angst zu haben. Man redet davon, dass etwas kugelsicher ist, kugelsichere Westen. Wenn man sich an die Schrift hält und dem Glaubensbekenntnis seiner Gemeinde, dann ist man sicher. Es ist wie eine kugelsichere Weste. Es heißt aber noch lange nicht, dass nicht trotzdem Kugeln auf dich abgeschossen werden. Aber wie schon gesagt, wenn du in so einer Situation dich wiederfindest, wir können euch verteidigen. Wir werden euch verteidigen, wenn es darauf ankommt. Können wir als Konferenz nicht eine Eingabe machen, alle unterschreiben und es alles an den Verfassungsgerichtshof schicken? Das ist eine sehr gute Idee. Aber ich würde es gerne, aber leider geht es nicht so leicht. Das Gesetz ist eindeutig. Das muss die richtige Prozedere sein. Sag mal das. Die richtigen Schritte hintereinander. Wir müssen dafür sorgen, dass es öffentlich, der Öffentlichkeit besprochen wird. Denn das Gesetz sagt, dass gewisse Sachen müssen zur öffentlichen Diskussion gegeben werden, ob sie es wollen oder nicht. Aber wenn du es nicht für richtig machst und dann etwa 1 Million Unterschriften schickst, zählt das wie nur eine Eingabe. Aber wenn die Leute, die alle unterschrieben haben, jeder individuelle Briefe schreibt, 1 Million Eingaben bringt. Ist das, hat es sehr großes Gewicht im Ihr müsst beobachten, was wir machen, was VSA tut. Ihr könnt an der Webseite verfolgen, was wir tun. Wir haben auch eine Facebook-Seite. Denn wenn die Gelegenheit kommt, werden wir euch Bescheid geben, werden euch helfen, was zu sagen. Wir werden dafür sorgen, dass es zur Regierung kommt, dass eure Stimme zählt. Wenn genug von uns sprechen, wird unsere Stimme zählen. Seid bereit. Wenn meine Tochter nicht möchte, dass Jungs ihre Badezimmer gebrauchen, kann meine Tochter dann fordern, dass auf ihrer Toilette nur Mädchen gehen? Das ist eine der großen Schlachten, die umkämpft sind. Das ist das Recht auf persönliche Sicherheit und wir müssen also aufpassen, was da geschieht. Wir müssen Nein zu diesen Sachen sagen. Wenn die Gelegenheit da ist, müssen wir auch unsere Stimme erheben. Sollte vielleicht einen Kompromiss geben. Die nicht wissen, was für ein Geschlecht sie sind. Dann gibt es vielleicht eine Toilette für sie. Aber das müsst ihr beschließen. Die Schulen müssen das beschließen. Aber das sind ernste Punkte. Denn verwirrt diese neue Generation. Tut großen Schaden an. Das hat schreckliche Konsequenzen. Leute leiden darunter. Leute, die Probleme mit ihrem Geschlecht haben, die brauchen unser Gebet, unser Mitgefühl, unsere Hilfe. Problem, das wird jetzt alles politisiert. Lass mich noch etwas sagen. Den Rat, den ich euch gebe, es ist kein legaler Rat. Wir verstehen, unsere Organisation versteht die Gesetze sehr gut. Wir sind aber nicht selbst Rechtsanwälte. Wir sind keine Rechtsanwaltskanzlei. Wir haben Rechtsanwälte bei uns, die qualifiziert sind. Wir können euch Meinung weitergeben. Aber ihr könnt euch nicht ganz darauf verlassen. Ihr müsst im Ernstfall zu einem Anwaltskanzlei gehen, zum Rechtsanwalt für offiziellen rechtlichen Beistand.
Die registriert sind.
Wenn ich als Grundschullehrer mich weigere, das zu lehren, was wir am Schluss gesehen haben, bin ich da geschützt? Dann sage ich ja. Ich habe am Anfang gesagt, dieses Artikel 15, religiöse Freiheit, das ist ein Grundrecht, was du in Anspruch nehmen kannst. Du kannst nicht gezwungen werden, etwas zu tun und zu sagen, was gegen dein Gewissen und gegen deinen Glauben geht. Du solltest, sobald wie möglich, äußern, dass du dich, dass nicht zu reif bist, zu tun ist. Wenn du zu einer Gewerkschaft angehörst, dann red mit deiner Gewerkschaft. Man sollte Einspruch erheben beim Schulvorstand, beim Elternbeirat. Du hast aber das Recht, dich zu weigern, das zu lehren, weil es religiöse Freiheit und Meinungsfreiheit ist. Was jetzt um Satanismus? Satanismus im Gefängnis. Es ist wichtig, etwas zu sagen über religiöse Freiheit. Du kannst nicht etwa dich hinter religiöse Freiheit verstecken und dann etwas tun, was ein Verbrechen ist, was Kriminelles tun. Kann man glauben, was man möchte? Ja. Kann man Teufel glauben? Ja, bitte. Kannst du satanische Praktiken machen und anderen Menschen schaden? Und du sagst, das ist meine religiöse Freiheit? Das ist nicht so. Kann ich mich weigern, als Pfarrer ein homosexuelles Paar zu trauen? Ihr wartet auf die Antwort. Ja, ihr könnt euch weigern. Warum? In Südafrika wurde wird Ehe definiert. Drei Jahre wurde das besprochen. Problem bei Ehegesetzen in Südafrika: Es gab kein einheitliches Ehegesetz. Beispiel die traditionellen Ehen zwischen Mann und Frau. Oder traditionelle Ehen. Und ein gleichgeschlechtliches Paar hat dann geklagt, es ist diskriminierend, dass wir nicht auch behandelt werden wie andere Ehepaare und heiraten können. Sie haben Recht bekommen vom Gerichtshof und das Parlament hat ein neues Gesetz verabschiedet. Civil Union Gesetz, das ein gleichgeschlechtlichen Paar fast die gleichen Rechte hat wie ein anderes Paar, Mann und Frau. Aber um als gleichgeschlechtlich heiraten zu können, und dann muss man das unter einem bestimmten Gesetz tun. Und der Standesbeamte braucht eine bestimmte Lizenz dazu, dass er es überhaupt tun kann. Und die wenigsten Pfarrer haben überhaupt immer eine Lizenz, Leute zu verheiraten. Als Pfarrer, wenn du heutzutage eine Lizenz hast, Leute zu verheiraten, ist diese Lizenz noch aus der alten Dispension, bevor dieses neue Gesetz kam. Und diesem Eheding besteht, dass du nicht gezwungen bist, jemanden zu verheiraten, wenn es gegen dein Gewissen oder gegen deinen Glauben geht. Man kann auch Nein dazu sagen. Das war ein Problem. Als das neue Ehegesetz herauskam, sollten all die alten Ehegesetze aufgelöst werden. Und dann ein neuer Ehegesetz in Kraft treten. Große Frage ist, wenn so ein Pfarrer die Ehelizenz Lizenz hat zu verheiraten, kannst du gezwungen werden, irgendeine Ehe absegnen zu müssen. Da waren Leute, die haben gesagt, ja, du musst es tun, denn der Staat hat dir deine Lizenz gegeben, dass du als Standesbeamter Leute verheiraten kannst. Als Pfarrer können das manche Leute. Wir haben da vom Anfang gleich mitgemacht. Haben uns damit beschäftigt. Wir haben Eingaben gegeben, haben gesprochen. Haben gesagt, du kannst nicht Pfarrer zwingen, gegen ihr Gewissen gehen zu müssen. Denn das geht gegen das Recht der religiösen Freiheit. Und gesagt, warum schaut ihr euch nicht eher so an? Es gibt einen legalen Teil der Ehe, wie Heirat und Kinder und Besitz. Was geschieht, wenn ihr sterbt mit eurem Besitz? War es eine freiwillige Ehe? Damit sollte sich die Regierung beschäftigen. Dann gibt es auch die geistliche Seite. Verschiedene Glauben haben verschiedene Art und Weise, wie die Ehe, den Ehebund abzusegnen. Das Endergebnis war folgendes. Pfarrer können nicht gezwungen werden, eine Ehe abzusegnen, was gegen ihr Gewissen geht. Wir warten immer sehen, wie das neue Ehegesetzvorlage aussieht. Wir warten, dass es auch Gesetz wird. Wir müssen aber aufpassen, wenn irgendwas anderes plötzlich kommt, dann sagen wir auch Bescheid. Dann können wir aufstehen. Ist unsere Vereinigung, vertritt sie alle Religionen oder nur die christliche Religion? Ich persönlich bin ein Pastor. Vor lange habe ich diesen Beschluss gefasst. Wenn man aber Gesetze redet, Gesetz ist neutral. Religionsfreiheit bezieht sich auf alle Glaubensreligionen. Was gut für den einen ist, ist gut für alle. Und was schlecht für einen ist, ist schlecht für alle. Zum Beispiel, lass mich erzählen von einem Hindu-Mädchen. Sie hat ein Volljährigkeitsfest gefeiert, so etwas Ähnliches in Hindu-Religion. Wie sie zur Schule kam, hatte sie dann einen Nasenring sozusagen oder ein etwas durch die Nase drin. Die Schule hat gesagt, du musst abnehmen, wir erlauben nicht sowas. Sie hat gesagt, nein, das drückt meinen Glauben aus. Der Verfassungsgerichtshof hat ihr Recht gegeben und gesagt, wir müssen religiöse Freiheit verteidigen. Sie muss ihren Glauben auch ausdrücken können. Das ist Teil des Glaubens. Was wir als sagen, nein, sie ist nicht Christ, sie muss es rausnehmen. Wisst ihr, was dann geschieht? Jemand sieht, du trägst ein Kruzifix um Hals. Sie sagen, nimm's ab. Du musst es auch abnehmen. Oder ein Mädchen hat einen Ring am Finger, wo sie sich verspricht, sie wird sich reinhalten bis zur Ehe. Hat sie geglaubt, die Bibel sagt, sie sollte sich reinhalten. Das ist ein Glaubensbekenntnis. Wenn wir aber dem Hindu-Mädchen sagen, du musst den Nasenring abnehmen, wie es den Christen auch sagen, dem christlichen Mädchen, du musst den Ring ausziehen, abnehmen, das Halskette mit Kreuz abnehmen. Das Gesetz ist neutral. Es geht um die rechtlichen Sachen für uns. Aber eins wissen wir. 99% der Fall ist das, haben sie es auf die Christen abgesehen. Ich verteidige alle Glauben, Religion aus einem Grund allein. Damit das Evangelium frei verkündigt werden kann. Denn Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit kennen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Wir sind die Wahrheit immer auf unserer Seite. Das ist eine wichtige Sache. Aber Gott ist noch viel größer. Wir sind dankbar für das, was wir hören konnten. Eine Bitte noch von Michael Swain. Nun, diese Vereinigung, die er hat, die wird von Spenden finanziert. Hier. Wenn man sie unterstützen möchte, da sind die Kontonummer. Nach dem, was wir gehört haben, möchte ich uns alle ermutigen, wollen wir sie unterstützen. Sie stehen in der Mauerlücke, wo wir nicht stehen können. Aber da, wo wir sind, machen wir unseren Teil, unsere Arbeit. Stehen für die Wahrheit. Wenn wir predigen, wenn wir mit der Regierung zu tun haben, das ist jetzt Ihre Kontonummer. Ich schließe nun im Gebet ab. Onkel Hans, kannst du für uns abschließen, bitte? Schlüssel sind gefunden worden.